Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Herzlich willkommen zur ersten Frühlingsfolge des Politik-Podcasts im Jahr 2026. Folge 466. Die Krokusse blühen na, fast überall schon. Man kann endlich im Café draußen sitzen und wir reden über Heizung. Also antizyklisch können wir, aber es ist einfach nötig, denn politisch hat die Union diese Woche ein echtes Herzensanliegen umgesetzt.
Wir schaffen das Habecksche Heizungsgesetz ab.
Klimaschutz muss Spaß machen.
Wie viel Spaß da auf uns wartet und ob das neue Heizungsgesetz der Bundesregierung VerbraucherInnen vor ganz neue Probleme stellt, rechtlich, finanziell, was eigentlich mit dem Klimaschutz und was sagt überhaupt die SPD zu dieser Entscheidung, das alles will ich jetzt klären mit Ann-Kathrin Büsker, Klimajournalistin aus der Deutschlandfunk Umweltredaktion.
Hallo Katharina.
Hallo. Und etwas später kommt noch dazu Gudula Geuter, Rechtsexpertin im Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Und ja, ich bin auch dabei, Katharina Thoms, für Umwelt und Klima im Hauptstadtstudio zuständig. Und dieses neue Heizungsgesetz, das ja nie so hieß, das auch jetzt nicht so heißt, aber trotzdem alle nennen es so, weil es so schön kurz ist, das heißt jetzt offiziell Gebäudemodernisierungsgesetz. Und wir wollen erstmal klären, was sollen sich da jetzt eigentlich ändern, wenn es heißt, so ist es ja bei der Union ein bisschen geframed, jetzt ist endlich Freiheit im Heizungskeller.
Ja, man schafft im Grunde die Regelung ab, die unter der Ampelkoalition eingeführt wurde, deshalb auch das in Anführungsstrichen Habecksche Heizungsgesetz. Und da geht es um die Zahl 65. 65% erneuerbare Energien, die müssen in neu installierten Heizungssystemen sein, gilt in Bestandsgebäuden dann, wenn die kommunale Wärmeplanung fertig ist. Das heißt, ab Sommer 26 wäre es für die ersten Haushalte wirklich aufs Ganze gekommen, wenn da eine neue Heizung hätte eingebaut werden sollen, dann hätten diese 65% eben integriert sein müssen. Das heißt, da wäre im Grunde keine komplette reine Öl- oder Gasheizung möglich. Und das wird jetzt gestrichen. Ab jetzt soll man sich alles einbauen können, was man möchte an Heizsystem. Keine Vorgaben dafür im Heizsystem selbst, sondern konkrete Vorgaben jetzt für ja, den Brennstoff, mit dem die Heizung betrieben wird.
Und da kommt ein neues Wort in diese Diskussion rein, nämlich die sogenannte Grüngasquote. Also ab 2029 soll in Brennheizungen, also Öl- oder eben Gasheizungen, soll 10% Grüngasanteil mit dabei sein. Jetzt müssen wir vielleicht einfach erstmal klären, was ist überhaupt Grüngas?
Das kann zum Beispiel Biogas sein, also Gas, was vergoren wird, zum Beispiel aus Abfallstoffen oder auch aus Mist, zu einem geringen Anteil in den Biogasanlagen tatsächlich auch aus Biomasse, die angebaut wird, beispielsweise Mais. Das ist allerdings aus guten Gründen gedeckelt, damit nicht zu viel Fläche zum Maisacker wird und wir da große Monokulturen haben. Das kann aber zum Beispiel auch synthetisch hergestelltes Gas oder Öl sein oder aber auch Wasserstoff. Der kann auch auf diese sogenannte Grüngasquote angerechnet werden, und zwar in allen lustigen Farben. Das heißt, Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien produziert wird, ohne dass da irgendeine Form von CO2 im Spiel ist. Aber beispielsweise auch der blaue Wasserstoff, also Wasserstoff, der in einem recht komplexen Verfahren unter Energieeinsatz aus Erdgas hergestellt wird, der kann dann künftig dem Erdgas beigemischt werden, um das klimafreundlicher zu machen.
Ich könnte es also auch direkt gleich verbrennen. Ich höre es schon raus. Okay, jetzt haben wir aber trotzdem diese Grüngasquote und die Idee dahinter ist ja zu sagen, also ihr könnt einfach weiter fossile Heizungen einbauen oder Heizungen, die eben Dinge verbrennen. Ihr könnt aber natürlich auch weiter eine Wärmepumpe einbauen. Es ist ja jetzt nicht verboten, sondern es gibt eben Technologieoffenheit, so wie man sich es immer gewünscht hat.
Es ist gar nichts verboten. Und was ich durchaus interessant finde, der Heizungstausch soll ja durchaus auch gefördert werden in Richtung von klimafreundlicheren Heizungen. Das steht zumindest in den Eckpunkten drin für das Gebäudemodernisierungsgesetz. Wie das allerdings konkret aussehen wird, das wissen wir noch nicht. Es ist ja Stand jetzt schon so, dass Haushalte, wenn sie eine Wärmepumpe einbauen möchten, beziehungsweise eine Heizung, die diese 65%-Quote erfüllt, dann gibt es dafür nach Einkommen gestaffelte Förderungsmodelle, sodass man sich einen bestimmten Prozentsatz vom Staat einfach quasi erstatten lassen kann. Das soll wohl weitergehen. Wie konkret es aber weitergeht, mit welchen Fördersummen, für welche Heizsysteme, das ist Stand jetzt alles noch vollkommen unklar, entsprechend an der Stelle auch die Klimaschutzwirkung, die diese Fördermaßnahme in Zukunft erfüllen wird.
Aber wenn man es mal ein bisschen optimistischer sieht und so versucht es, glaube ich, auch die SPD zu sehen, weil die hat sich ja sehr dafür eingesetzt, dass diese Förderung, dass es die weitergeben wird, dass eben die Möglichkeit besteht, vielleicht doch noch ein bisschen durch die Hintertür zu lenken, indem man sagt, wir fördern zum Beispiel eben klimaneutrale Heizungen, denn fossile Heizungen, so viel steht schon fest, werden nicht gefördert. Das hat man diese Woche schon gehört. Könnte man ja sagen, naja, vielleicht kann ich an der Förderung ja auch so drehen, dass ich damit dann doch ein bisschen steuern kann, dass es eigentlich total unattraktiv ist, auf diese Gasheizung zu setzen, auf diese Grüngasquote zu setzen. Wir klären gleich nochmal, warum Grüngas nicht so super ist. Aber wenn wir bei der Förderung bleiben, könnte das nicht eine Möglichkeit sein zu sagen, okay, vielleicht ist es in Zukunft doch schlauer, eben auf klimaneutrale Heizung zu setzen.
Ich glaube, das ist das, worauf die SPD auf jeden Fall setzt. Und wenn man sich das für viele Wohnsituationen durchrechnet, dann wird tatsächlich auch die Wärmepumpe das System der Wahl sein. Nicht nur, wenn man eben die Anschaffungskosten durchrechnet und sich anguckt, was habe ich an Förderung möglicherweise vom Staat, sondern auch, wenn man on the long run guckt, welche Kostenentwicklung werde ich eigentlich sehen. Beispielsweise die CO2-Preise einberechnet, die ja in den nächsten Jahren voraussichtlich steigen werden. Kleine Fußnote, weil der ETS2, also der Emissionshandel für Gebäude und Verkehr, noch nicht da ist, sondern erst 2028 kommt, ist die Preisentwicklung da unklar. Aber politisch gibt es das Signal, CO2-Preise werden steigen. Das heißt, fossile Brennstoffe werden teurer. Wenn man das mal durchrechnet, dann macht das einfach on the long run eine Gas- oder Ölheizung teurer. Wohingegen die Kosten einer Wärmepumpe, die einfach auch einen besseren Wirkungsgrad hat, was Energie angeht, on the long run sich positiver für die Verbraucherinnen und Verbraucher entwickeln. Aber da haben wir ja die Situation für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer oder Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer. Ich glaube, im Mietbereich sieht es dann ein bisschen anders aus. Und da hat die SPD ja durchaus auch schon in die Eckpunkte reingeschrieben, dass es da Handlungsbedarf gibt.
Genau, das könnte eine andere Schraube sein, an der man dreht, indem man eben sagt, wir müssen aber die Mieter schützen. Und besonders Mieterinnen und Mieter wären ja wahrscheinlich, ja, eventuell dann darunter zu leiden haben, beziehungsweise am Ende die Rechnung bezahlen, wenn das Gas eben teurer wird. Ich will noch mal kurz bei den Vermietern bleiben. Denn warum man das Ganze gemacht hat, ist ja nicht nur, weil die CDU das und die CSU auch das sozusagen schon in ihr Wahlprogramm geschrieben hat und eben am Ende auch in den Koalitionsvertrag, sondern weil man sich natürlich damit auch an Leute richtet, die sagen, okay, vielleicht kann ich mir irgendwann auch mal so eine klimaneutrale Heizung leisten, aber im Moment habe ich vielleicht mein Haus noch abzubezahlen. Ich bin vielleicht schon ein bisschen älter und lebe vielleicht auch nicht mehr so lange. Und dann muss ich aber erstmal ja viel investieren, denn erstmal sind solche klimaneutralen Heizungen mit allem, was daran noch dranhängt, oft vielleicht auch Dämmung oder so, sind ja schon mal teurer.
Absolut.
Und ich habe einfach Angst generell, da gibt es ja auch einen Haufen Umfragen dazu, dass die Leute sagen, ey, ich kriege mein Leben nicht mehr finanziert, ich kann das nicht abzahlen und dann muss ich jetzt nochmal einen Kredit vielleicht sogar aufnehmen. Kriege ich überhaupt noch einen Kredit, weil ich bin ja schon so alt, behalte ich meinen Job so. Ist es nicht schon auch nachvollziehbar, dass man da sagt, okay, wir machen da mal ein bisschen eine Bremse rein, weil alles gleichzeitig, das kriegen die Leute halt nicht gebacken?
Ich glaube, das ist durchaus ein nachvollziehbarer Aspekt. Du hast die Kostensteigerungen schon angesprochen, unter denen viele Bürgerinnen und Bürger zu leiden haben. Und das Interessante an diesem Gesetz ist ja durchaus auch, dass es die Verantwortung für den Klimaschutz die Seiten wechseln lässt. Es ist jetzt gar nicht mehr der Hauseigentümer, die Hauseigentümerin, die sich diese Gedanken machen muss und die investieren muss, sondern die Verantwortung wird jetzt auf die Versorgerseite verschoben. Die müssen sich darum kümmern, dass Klimaschutz ins Netz kommt. Und das nimmt, glaube ich, schon vielen aus Gründen, die du gerade genannt hast, eine Transformationsangst haben. Was ja auch nicht heißt, dass sie sich dem alle verweigern.
Nee, gar nicht.
Das ist also ja auch nochmal ein entscheidender
Punkt.
Absolut.
Ich höre das immer wieder, dass die Leute sagen, ich habe ja auch Kinder und ich will, dass unsere Erde erhalten bleibt, so solche Dinge, ja. Aber ich pack's halt gerade nicht alles gleichzeitig.
Und genau solche Leute adressiert es, glaube ich. Und das finde ich absolut nachvollziehbar. Es schickt aber wiederum auch eben diese Leute potenziell dann in die spätere Kostenfalle. Weil die Beimischung von grünen Gasen halt kein günstiges Vergnügen ist.
Erklär das noch mal ein bisschen, weil das haben wir vorhin ja nur so angerissen. Mhm. Also diese grünen Gase, da heißt es eben 10%. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das soll aber im Laufe der Zeit steigen. Und der Rest, zumindest rechnerisch gesehen, eben 90%, habe ich ja dann erstmal ein ganz normales Erdgas. Warum wird es teurer?
Also, wir haben bei Neuverträgen ab 2029 diese 10% Und ab 2028 schon 1% im gesamten Netz, was eingespeist werden soll, was sozusagen auch den Bestand adressiert. Finde ich auch einen ganz interessanten Punkt. Very nerdy, I know. Das Problem mit der sogenannten Grüngasquote ist, dass wir bislang nur begrenzte Kapazitäten in puncto grüne Gase haben. Das heißt, Biogas ist gar nicht so viel da und Wasserstoff ist bislang so gut wie gar nicht da. Das ist das alte Henne-Ei-Problem. Niemand produziert beispielsweise grünen Wasserstoff, wenn es dafür noch keinen Markt gibt, weil noch niemand großartig grünen Wasserstoff einsetzt. Entsprechend ist auch der Stand jetzt sehr teuer, der wenige, der da ist. Und wir haben noch nicht so den Hochlauf gut hinbekommen. Gab es in dieser Woche auch ein Gesetz im Bundestag, dass das ein bisschen besser managen soll. Aber absehbar werden wir da einfach geringe Kapazitäten haben. Auch wenn man Wasserstoff aus anderen Quellen dazu rechnet, zum Beispiel den blauen Wasserstoff, den ich eben beschrieben habe, dann ist das am Ende gar nicht so viel. Synthetische Gase, synthetische Kraftstoffe, da brauchen wir noch gar nicht drüber reden, die werden auch wirklich sehr wenig da sein und teuer. Und wir haben eine Konkurrenzsituation um diese sogenannten grünen Gase, weil auch die Industrie die ja gerne hätte, um die Industrieprozesse, die man nicht elektrifizieren kann, wo man wirklich eine Gasbasis braucht, um die umzustellen und klimafreundlicher zu machen. Und jetzt nimmt man diese geringen Verfügbarkeiten, die man hat, und sagt, ja, davon soll jetzt auch noch was ins Gasnetz eingespeist werden. Das regelt der Markt. Wenn wenig da ist, es aber in vielen Bereichen eingesetzt werden soll, dann wird es einfach ganz schön teuer. Und dadurch wird der Gaspreis steigen. Für den grünen Anteil, den sogenannten grünen Anteil, man muss das wirklich auch in Anführungsstriche setzen. Und ich hatte eben schon den CO2-Preis angesprochen. Die Preise für den fossilen Anteil, die werden eben auch steigen durch die CO2-Bepreisung. Das wird alles noch nicht unmittelbar 2028 greifen, weil selbst wenn der ETS2 da eingeführt wird, werden die Preise potenziell sogar ein bisschen geringer als auf deutschem Niveau sein. Das heißt, am Anfang ist es vielleicht sogar erstmal ein bisschen günstiger. Aber Mitte der 30er Jahre, spätestens Ende der 30er Jahre, werden wir dann potenziell einen Kostenschock bekommen. Deshalb klingt das jetzt erstmal nach einer gangbaren Lösung fürs Ende der 20er Jahre, aber in den 30er Jahren wird es dann eben absehbar teuer. Und das überbrückt vielleicht die Entscheidung für viele, die jetzt vielleicht nur noch 15 Jahre in ihrem Haus leben möchten oder leben können. Das überbrückt vielleicht auch die Entscheidung für diejenigen, die, ja, Wohnungen haben, in einem Mehrfamilienhaus am besten noch, wo es ohnehin ein bisschen schwierig ist mit der Heizsituation und der Umstellung. Die können jetzt halt einfach die Gasheizung noch drin lassen oder aber sich eine vergleichsweise günstige Gasheizung neu einbauen. Aber mittelfristig kommt dann halt der Kostenschock.
Und wir müssen vielleicht nochmal dazu erklären, also dieser Emissionshandel, der diese CO2-Preise einfach so Schritt für Schritt nach oben treiben soll, das wird ja auch nicht gemacht, weil man die Leute ärgern will, sondern die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass man Schritt für Schritt damit das unattraktiv macht, fossil zu verbrennen und dann eben in die Klimaneutralität zu kommen.
Und jetzt haben wir im Prinzip politisch ein Signal, was ja auch diesem Instrument des CO2-Preises widerspricht, weil eigentlich der CO2-Preis sagt, wir wollen raus aus fossilen Technologien, wir wollen auch raus aus Verbrennertechnologien. Und jetzt sagt man aber mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz, nee Freunde, gar kein Problem, baut mal weiter eure Verbrennerheizungen ein, das regeln wir, das ist gar kein Thema. Meine Befürchtung ist und auch die Befürchtung vieler Fachleute, die sich genauestens damit auskennen, dass das eben sowas wie einen fossilen Lock-in-Effekt erzeugt. Ich habe eben ja schon die Verfügbarkeit der Gase angesprochen, dass die problematisch wird in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten. Jetzt werden also ganz viele Leute sich weiterhin eine Gasheizung einbauen, in der Hoffnung, dass der Versorger es regelt durch die Beimischung grüner Gase. Wenn aber gar nicht genügend grüne Gase zur Verfügung stehen und noch ganz viele Öl- und Gasheizungen eingebaut werden, was passiert dann? Es wird weiter fossiles Gas, fossiles Öl verbrannt. Und das wird ein Problem mit Blick auf die ja durchaus nahende Klimaneutralität 2045. Wir haben noch 19 Jahre. Da gucken wir vielleicht auch nochmal genauer auf diese sogenannte Biotreppe, die uns jetzt ja in den Eckpunkten versprochen wurde. Ich würde es gerne aufdröseln, aber so richtig können wir es eigentlich noch gar nicht sagen, was es heißen soll. Ne?
Also ganz ehrlich, mehr als dass es eine Steigerung nach 2029 geben soll bei dieser grünen Gasquote von 10% auf X, würde ich mal sagen, mehr steht nicht drin.
Müsste in 19 Jahren dann 100% sein. 2045 müssten es 100% grüne Gase im Netz sein, wenn man das mit der Klimaneutralität wirklich ernst nimmt.
Gut, und nach der Definition sind die ja gar nicht alle grün, weil es könnte ja auch Wasserstoff aus Erdgas in Erdgasheizungen kommen.
Ja, aber wenn man das machen würde, würde man ja zumindest das CO2, was man abgespalten hat im Prozess der Wasserstofferzeugung in der Nordsee, einspeichern im Rahmen von CCS.
Okay, wir verlassen den Pfad dessen, worüber wir reden. Aber wir haben eigentlich schon jetzt adressiert, worum es eben eigentlich ja geht. Bei diesen ganzen vielen, auch verschiedenen Klimaschutz-, Energie-Gesetzesgebungen der letzten Jahre und auch der letzten Monate. Es geht ja darum, die Klimaneutralität zu erreichen. Mhm. Und wir haben das in Deutschland, auch europaweit, in so verschiedene Sektoren aufgeteilt. Und eben die Heizung gehört zum Gebäudesektor. Und da sieht es eigentlich nicht so super aus. Also da ist ohnehin, wir starten jetzt eben nicht sozusagen schon ganz vorne und sagen, wir können uns noch ein bisschen Zeit lassen, sondern dem Gebäudesektor hinken wir schon ganz schön hinterher. Jetzt muss das Umweltministerium unter SPD-Umweltminister Carsten Schneider demnächst, in den nächsten Wochen, ein Klimaschutzprogramm vorlegen, in dem steht, wie erreichen wir eigentlich unsere Klimaziele und wie erreichen wir die auch im Gebäudebereich? Ist es jetzt nicht ein Riesenproblem, was der Umweltminister da hat?
Das ist jetzt ein richtig großes Problem für ihn. 25. März ist da die Deadline für ihn, weil das Klimaschutzgesetz vorschreibt, dass in einer neuen Legislaturperiode die Bundesregierung eben nach einem Jahr dieses Programm vorlegen muss. Und dafür gibt es halt auch bestimmte Rahmenvorgaben, über die wir gleich nochmal sprechen können, aber vielleicht der genauere Blick eben auf den Gebäudesektor. Der ist neben dem Verkehrssektor einer der Problemsektoren. Und durch diese Gesetzesveränderung wird es nicht besser. Schon jetzt ist es so, dass wir die Klimaziele für 2030 knapp nicht erreichen werden. Das zeigt der Projektionsbericht des Umweltbundesamtes. Und darauf hat auch der Expertenrat für Klimafragen schon letztes Jahr hingewiesen. Ich habe da diese Woche auch mit Brigitte Knopf drüber gesprochen. Die war bis letztes Jahr noch Mitglied im Expertenrat für Klimafragen. Und sie sagt, schön auch, dass die SPD jetzt sagt, wir wollen 2030 evaluieren, ob wir durch dieses neue Gesetz eine ausreichende Emissionsminderung hinbekommen haben. Das kann man schon jetzt vorhersagen, dass genau das nicht passieren wird. Weil das alte Gebäudeenergiegesetz hatte eine durchaus annehmbare Emissionsminderungswirkung. Auch wenn das ja viele in Frage stellen, man konnte das konkret durchrechnen, dass dadurch wirklich was erreicht wird, gerade auch durch die Fördergelder. Und es ist ziemlich absehbar, dass das Gebäudemodernisierungsgesetz mit der Grüngasquote eine geringere Emissionsminderungswirkung hat. Reine Mathematik, die ersten Heizungen hätten ausgetauscht werden müssen ab diesem Sommer. Jetzt haben wir eine Neuregelung, die ab 28 erst wirken soll, mit sehr, sehr geringen Beimischungsquoten. Also das wird einfach weniger Emissionen mindern. Das heißt, das Klimaziel 2030 wird noch weniger erreichbar. Im Klimaschutzprogramm muss die Bundesregierung aber ja sagen, wie sie das Klimaziel erreichen will für 2030 und 2040. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, die letzten Wochen gab es ja auch schon wirklich ein intensives Gerangel auch zwischen den Ministerien. Da weißt du mehr.
Naja, ich will mal noch mal kurz bei dem Bereich bleiben, weil das Interessante ist, es ist ja so ein Entwurf geleakt worden schon mal vom Klimaschutzprogramm, in dem viele Leerstellen noch drin sind, aber an einigen Stellen steht schon was drin. Zum Beispiel zu dem Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben, was in diesen Eckpunkten nämlich gar nicht ausgeführt ist, nämlich wie eigentlich in Zukunft gefördert werden kann. Mhm. Und da steht schon drin, dass man das durchaus ausweiten will, dass man durchaus zum Beispiel diesen Heizungstausch bei Menschen, die viel weniger Geld haben, dass man da mehr fördern will. Dass man also eigentlich schon mal was reingeschrieben hat, was man jetzt offensichtlich in diesem Eckpunktepapier noch gar nicht geeinigt hat. Mhm. Vielleicht hat man da auch schon mal ein Statement gesetzt, zu sagen, wir versuchen weiter über diese Ebene, also einerseits eben die Förderung und auf der anderen Seite eben mit diesem Mietrecht, das so hinzudrehen, dass wir trotzdem, weil das ist ja das Ziel, was das Umweltministerium haben muss, dass wir trotzdem diese Klimaziele irgendwie zumindest mal in die Nähe kommen.
Ah, dein Gedankengang ist also quasi eigentlich grundsätzlich egal, was wir ins Gebäudemodernisierungsgesetz schreiben. Den Punkt geben wir der Union, das abzuschaffen. Aber wir als SPD schaffen sozusagen zwei flankierende Regelungen, mit denen wir das Ganze doch noch einhegen.
Das ist, glaube ich, der Gedankengang oder vielleicht ist es auch ein bisschen Prinzip Hoffnung, was die SPD hat, aber das sind die Hebel, um die sie offensichtlich gekämpft haben, weil man ja jetzt von außen auch gerne sagt, naja, die Union hat eigentlich auf ganzer Strecke gewonnen, mhm, in diesem langen, langen Kampf, der ja seit Monaten geht, um dieses Gebäudemodernisierungsgesetz. Das sind sozusagen die Hebel, mit denen man versucht, weiterhin in Richtung Klimaschutzziele zu erreichen zu kommen.
Und ich erinnere mich, bei der Pressekonferenz hat Matthias Mirsch, der SPD-Fraktionsvorsitzende, ja auch eine weitere Regelung nochmal sehr hervorgehoben. Die kommunale Wärmeplanung, die, ich fand es ein bisschen absurd, dass er das als Win verkauft hat, die bleibe.
Genau, also es ging im Prinzip darum, Dinge noch zu erhalten. Und da sind ja einige Städte schon ziemlich weit, vor allem die großen Städte sind schon ziemlich weit mit der kommunalen Wärmeplanung, weil die auch eine frühere Frist hatten, bis dann, wann die fertig sein mussten. Und das heißt ja ganz konkret, ich kann am Ende auf eine Karte gucken in meiner Stadt und kann gucken, okay, wird hier irgendwann bei mir mal Fernwärme kommen? Oder sollte ich mich doch besser darum kümmern, wenn meine Heizung kaputt geht, dass ich was Neues einbauen muss selber?
Aber dieses Prinzip Hoffnung kann sich ja im Klimaschutzprogramm im Grunde noch gar nicht abbilden, weil im Klimaschutzprogramm muss ja mit Zahlen belegbar dargelegt werden, welche Emissionsminderungswirkung durch konkrete Maßnahmen erreicht werden soll. Und wenn ich Stand jetzt wieder die Förderung, die Rahmenbedingungen dafür und die Höhe nicht klar beziffert habe und auch möglicherweise emissionsmindernde Mieterschutzmaßnahmen noch gar nicht ausverhandelt habe, und das wird bis 25. März ja nicht der Fall sein, dann habe ich da ja eigentlich eine Leerstelle.
Genau, ich kann da wahrscheinlich eine Annahme reinschreiben, was ich vielleicht mir ausrechne. Ich weiß es nicht. Ich bin selber gespannt, was da dann am Ende bei rauskommt. Aber das Erwartungsmanagement ist natürlich jetzt nicht besonders hoch, sondern ich habe den Eindruck, dass man da sich schon dessen sehr bewusst ist, dass man diese Ziele voraussichtlich jetzt erstmal und auch die Zwischenziele nicht erreichen wird. Und da kommen wir dann auf eine ganz andere Ebene, die das Klimaschutzprogramm schon mal durch hat, nämlich den Klageweg und auch das Gebäudemodernisierungsgesetz, zumindest die Eckpunkte, steht schon ziemlich rechtlich unter Beschuss und rechtlich.
Auftritt Gudula Geuter.
Ist das Stichwort für Gudula Geuter.
Hallo.
Ja, danke, dass du da bist und dass du dich damit beschäftigt hast, denn es gibt inzwischen schon drei Gutachten, ist auch interessant. Es gibt drei Gutachten für ein Gesetz, was es noch gar nicht gibt.
Ja, jein, jein. Also es gibt eine ganze Reihe von Gutachten, die sich insgesamt mit der Frage beschäftigen, kann man einfach umweltschützende, klimaschützende Vorschriften streichen. Teilweise sind die deutlich älter als der Plan. Aber ja klar. Es gibt Leute, die sich darüber Gedanken machen, durchaus.
Weil es ja am Horizont sozusagen stand, schon im Wahlprogramm, wie gesagt, das Heizungsgesetz schaffen wir ab, im Koalitionsvertrag auch. Und jetzt hat man es ja laut Jens Spahn auch gemacht. Was sind denn da wirklich die verfassungsrechtlichen Bedenken, wenn man jetzt dieses Heizungsgesetz ändert und eben eventuell ja eben weniger Klimaschutz hat als vorher?
Also das Gebäudeenergiegesetz ist nicht als solches verfassungsrechtlich geschützt. Das steht nirgendwo. Aber wir haben in vielen Podcasts schon immer mal wieder angerissen die Klimaentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ja auf zwei Ebenen was gesagt hat. Die eine Ebene war, ihr müsst was tun. Und damit verbunden war, naja, das geht jetzt vielleicht gerade noch so, wie ihr das macht. Ihr müsst euch aber mehr vornehmen. So könnte man das vielleicht inhaltlich zusammenfassen. Wenn man das aber so sagt, dann kann man eben dahinter insgesamt nicht weit zurückgehen. Und ihr habt ja gerade schon aufgedröselt, dass es einfach Schwierigkeiten damit gibt, den Plan zu erreichen. Jetzt kann man nicht sagen, deswegen darf das Gebäudeenergiegesetz nicht geändert werden. Man kann auch nicht irgendwas über 65% sagen. Aber man kann sagen, da muss auf anderer Ebene dann echt viel kommen, um das auszugleichen. Also das heißt, das, was ihr gerade beschrieben habt, das schwer zu erreichen ist, das ist im Prinzip rechtlich abgesichert. Die andere Ebene in dieser Verfassungsgerichtsentscheidung, das war diese etwas kühne Erfindung der intertemporalen Freiheitssicherung.
Okay,
was
wow.
Also heißt, künftige Generationen oder junge Menschen werden irgendwann kein CO2 mehr haben, das sie verbrauchen können, und das schränkt ihre Freiheit ein. Das ist kein inhaltliches Kriterium, sondern das ist ein prozessuales Kriterium. Das heißt, damit kommt man ans Bundesverfassungsgericht. Und das heißt eben, das kann auch operationalisierbar sein. Also es kann durchaus sein, dass man verfassungsrechtlich da nochmal rankommt. Vielleicht braucht es das aber erstmal gar nicht. Denn, Katharina, wir waren zusammen in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht. Es ging um das Klimaschutzprogramm. Und da wurde eben nochmal deutlich, wenn man das nicht einhält, dann kann man sich eigentlich gleich selber das Urteil schreiben. Die Schwierigkeit ist nur bei dem Bundesverwaltungsgericht, dass es halt echt lange dauert, bis man so weit ist. Und dann ist es vielleicht schon wieder Zeit. So war es eben auch diesmal für das nächste Klimaschutzprogramm. Und so kann man das Spiel munter vortreiben. Das mindert so ein wenig wirklich die Durchsetzbarkeit des Rechts. Dann haben wir die verfassungsrechtliche Ebene. Und dann haben wir noch ganz andere Ebenen.
Aber also für mich klingt es jetzt so, als ob eine Bundesregierung, diese Bedenken sind ja alle schon auf dem Tisch, schon seit Monaten teilweise, teilweise erst seit Wochen, aber sie sind auf jeden Fall bekannt, als ob eine Bundesregierung sehenden Auges Gesetze verabschieden kann, Umsetzungen von Klimaschutzgesetzen im Klimaschutzprogramm, wissend, dass das nicht reicht, wissend, dass das womöglich gegen das Grundgesetz verstößt, aber es ist eigentlich egal.
Nein, das ist natürlich nicht egal. Aber es ist anscheinend so, dass Klimaschutz Spaß machen soll, wie wir gehört haben. Und dass es anscheinend politisch so gewertet wird, dass man sich möglicherweise verklagen lassen will. Und die andere Ebene, ich habe es eben schon angedeutet, es gibt nicht nur das Verfassungsrecht und das Verwaltungsrecht, es gibt auch noch das Europarecht. Und beim Europarecht ist es einerseits leichter, andererseits schwieriger. Das, was leichter ist, ist, dass es zum Teil eben anders als im Verfassungsrecht konkretere Regelungen gibt. Es gibt das EU-Klimagesetz, das hat so eine ähnliche Wirkung wie das, was wir jetzt verfassungsrechtlich gesagt haben, dass also irgendwann mit bestimmten Pfaden und Abständen Ziele erreicht werden müssen. Und wenn man sich da einzelne Methoden rausschießt, dann muss man das irgendwie anders ersetzen. Es gibt die Lastenteilungsverordnung, die wichtig ist und wo die Frage ist, ob die Bundesregierung sich darauf zurückziehen kann, dass sie auf den CO2-Handel verweist. Das könnt ihr besser beurteilen, wie viel das bringt. Das, was ich gelesen habe, bringt es nicht genug. Aber das ist keine rechtliche Frage. Das ist dann nur im Ergebnis eben auch wieder die Frage, ob man da hinkommt. Und es gibt die Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie, auch ein hübscher Name, ja, die irgendwann die Pflicht auferlegt, Null-Emissionsgebäude zu bauen. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt zwar für Bestandsgebäude keine ausdrücklichen Fristen für die Emissionsfreiheit, aber diese Richtlinie zielt eben auch mit Zwischenzielen auf eine Reduktion. Also unterm Strich kann man sagen, europarechtlich auch schwierig. Hier haben wir allerdings ein anderes Problem und das betrifft eben auch wieder deine Frage, wie geht man dann überhaupt um und was hat das für eine Relevanz? Der naheliegendste Weg, das rechtlich einzufordern, wäre, dass die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren macht. Nun wissen wir aber andererseits, wie die Kommission gerade drauf ist, was eben auch die Änderungen am Green Deal betrifft und so. Mhm. Es ist jetzt nicht das Erste, was ich erwarten würde, dass die Kommission in diesen Fragen so.
Und das sehe ich gewissermaßen auch als Grundproblem all dieser Prozesse, die da geführt werden. Also auch die Ampelregierung wurde ja mehrfach von unterschiedlichen Gerichten zu unterschiedlichen Dingen verurteilt wegen des Klimaschutzes. Nur wenn daraus nichts folgt in Form einer konkreten Sanktionierung, dann ist es den Regierungen offensichtlich in gewisser Weise Schnurz. Und das finde ich auf der übergeordneten Metaebene wirklich zunehmend beunruhigend, dass wieder und wieder Gesetzgebung auf den Weg gebracht wird, die absehbar rechtlich problematisch ist. Wir sehen es derzeit auch mit dem Infrastruktur-Zukunftsgesetz, wo man auch große Fragezeichen dran machen kann in dieser Hinsicht. Grundgesetz 20a, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Und da ist noch nicht so durchgeklagt wie beim Klimaschutz. Da ist es einfach viel, viel offenkundiger. Das führt ja auch zu einem, finde ich, Legitimationsverlust der Regierung. Ich erlebe das gerade in ganz vielen Bereichen, dass Leute, die sich für Klimaschutz engagieren, für Umweltschutz engagieren, dass sie zunehmend fassungslos darüber sind, dass die Regierung einfach nicht handelt. Und da entsteht eine große Politikverdrossenheit. Und das macht mir schon in gewisser Hinsicht Sorge.
Gut, jetzt gibt's Politikverdrossenheit auch aus den gegenteiligen Gründen.
Absolut,
das ist
klar.
Also das ist ja auch ein Phänomen, was die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Recht da betrifft. Mhm. Die Klimaentscheidung kam in einem Moment, als Fridays for Future in aller Munde war. Absolut. Und als das insgesamt auch sehr hoch angesehen war, sodass es kein Wunder ist, dass sich sämtliche politischen Akteure darin überschlagen haben, zu sagen, wir machen alles, um diesem Urteil das Beste zu tun, diesem Beschluss, Entschuldigung, das Beste zu tun, was man nur tun kann. Und interessanterweise geht auch diese Entscheidung selbst, die Klimaentscheidung, davon aus, dass sich nach und nach durch die Erhöhung des Drucks zu handeln auch eine immer größere Handlungsbereitschaft ergeben wird. Im Moment sehen wir, ist nicht nur in Deutschland, sondern ja eigentlich einigermaßen flächendeckend das Gegenteil der Fall. Und da muss man dann eben einfach nochmal gucken, wie sich in diesem anderen Klima diese Wechselwirkung zwischen Recht und Gesellschaft dann ergibt.
Ein gesellschaftliches Klima, und das ist einfach ein Spannungsverhältnis, was wir da gerade haben zwischen genau den Gruppen, die du, Ann-Kathrin, gerade beschrieben hast, die irgendwie da stehen und denken, aber eigentlich haben wir doch eigentlich schon mal alles besprochen und eigentlich war es doch klar und vielleicht sogar schon Gesetz, und den Wählerinnen und Wählern, die du, Gudula, ja gerade auch nochmal hervorgehoben hast, und davon gibt es ja sehr viele, die sagen, das ist alles too much und wir haben gleichzeitig andere Probleme, wirtschaftliche Probleme, die jetzt sozusagen darin münden, dass Gesetze, du hast das Infrastruktur-Zukunftsgesetz genannt, da geht es letztlich darum, wir bauen jetzt mal schneller, wir bauen Schiene schneller, wir bauen aber auch Autobahnen, Bundesstraßen, wir bauen sogar Parkplätze, die bauen wir alle schneller, und Umweltprüfung, die sparen wir uns teilweise oder stellen die hinten an, und was dann da passiert mit den Flächen, die wir da versiegeln, die wir dazu bauen, das sozusagen, das regeln wir dann nochmal, aber das regeln wir später, das gucken wir dann mal. Und da haben wir quasi, was wir wollen hier vorwärts gehen, wir wollen die Wirtschaft irgendwie packen.
Wachstum.
Und uns soll es wieder besser gehen, Wohlstand erhalten.
Nachvollziehbar.
Genau, und das wollen viele Menschen ja auch, und dann da muss halt auf der anderen Seite jemand bluten. Gudula, du wolltest dazu nochmal.
Ja, ich wollte nur ein Detail noch unterbringen. Es gibt ja einen neuen Vorschlag oder ein paar Wochen alten Vorschlag aus dem Bundesjustizministerium für das verwaltungsgerichtliche Verfahren. Und da ist ein Punkt adressiert, den wir jetzt weniger von Klima als von Feinstaub kennen. Nämlich, dass eine Stadt zum Beispiel nicht handelt, wie sie sollte, verknackt wird, im Zweifel Strafe zahlen muss und das an sich selber zahlt. Oder das Land, rechte Tasche, linke Tasche, dann selber profitiert. In diesem Entwurf, der bisher nur ein Referentenentwurf ist, und mal sehen, was daraus in einer Koalition wie dieser werden könnte, ist tatsächlich vorgesehen, dass das aufhört. Das heißt, es ist vorgesehen, dass tatsächlich das Land, das verstößt, das Geld los wäre.
Oh, das ist spannend.
Wie gesagt, ein Detail und hat eigentlich auch mit den großen Klimaschutzfragen nicht so viel zu tun, aber ist eine dieser Möglichkeiten, Rechtsdurchsetzung vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher zu machen.
Und in Anbetracht der Tatsache, dass Luftreinhaltepläne durchaus eng verknüpft sind mit der Mobilität in Städten, dann wiederum durchaus doch ein Aspekt, der auch klimawirksam werden könnte. Sehr interessant.
Jetzt gibt es aber ja doch durchaus sehr viele Menschen, die sich sehr, sehr doll gefreut haben über dieses neue, es ist ja noch kein Gesetzentwurf, es sind ja erst Eckpunkte. Da wurde applaudiert, zuletzt heute Morgen im Deutschlandfunk, Vertreter der Heizungsbranche vom Zentralverband Heizung, der gesagt hat, er ist glücklich, dass es endlich eine Lösung gibt nach dieser ganzen langen Hängepartie. Jetzt habe ich immer noch die Heizungsbranche im Ohr, die vor ein paar Wochen noch gesagt hat, ja, aber wir bauen doch gerade so viele Wärmepumpen ein, mehr als Gasheizungen vergangenes Jahr, lasst uns doch mal weitermachen. Und plötzlich dieser Schwenk, was haben die für ein Interesse?
Naja, ich glaube, wir müssen uns vor Augen führen, dass die Heizungsbranche durchaus auch unterschiedliche Strömungen in sich hat. Zum einen diejenigen, die vor allem Öl- und Gasheizungen verkaufen und sich sicherlich freuen, dass sie das jetzt auch weitermachen können, damit auch ihre Expertise erhalten können und ihre betrieblichen Abläufe nicht umstellen müssen. Das ist, ne? Alles, was du umstellen musst, bedeutet auch Kosten für dich, wenn du weitermachen kannst wie bisher, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, dann ist das natürlich ein großes Aufatmen, was glücklich macht, finde ich nachvollziehbar. Dann hast du auf der anderen Seite aber die Betriebe, die sich stärker darauf ausgerichtet haben, Wärmepumpen einzubauen. Für die ist es jetzt, glaube ich, auch weiterhin unproblematisch, weil insbesondere im Neubau ist die Wärmepumpe ja meistens das Heizsystem der Wahl. Da wird sich wenig verändern, auch für die Wärmepumpen-Einbauer wird es ordentlich weitergehen. Die Frage ist, wie ist es mit den den Herstellern hier in Deutschland, wie können die in Zukunft noch profitieren? Auch die befinden sich, da zoomen wir sozusagen raus auf die gesamtwirtschaftliche Lage, ja unter einem hohen Konkurrenzdruck durch China. China setzt ganz stark auf Green Tech, will exportieren, produziert auch Wärmepumpen wie Hulle, die dann nach Deutschland kommen. Und für deutsche Hersteller ist es sehr schwierig, dagegen konkurrenzfähig zu bleiben. Wenn jetzt der Markthochlauf nicht ganz so drastisch ausfallen wird, will sagen nicht ganz so super wird, weil eben doch weiterhin auch Gasheizungen eingebaut werden können, dann ist es potenziell unter Umständen ein Nachteil für die deutsche Branche, die eben nicht hochskalieren kann ihre Produktion. Und so gesehen würde ich sagen, da sind die Interessenlagen sehr unterschiedlich. Und es gibt ja auch einige Akteure, die sagen, vielleicht würgen wir uns da die nächste erneuerbare Branche ab. Wir haben schon mal die Solarmodulherstellung in Deutschland richtig gut vorangebracht. Dann kam der Altmaier-Knick und sie brach ein. Jetzt haben wir keine Produktion mehr hier in Deutschland und sind voll abhängig von der chinesischen Produktion. Wenn man Wertschöpfung hier im Land halten möchte und auch innovative Wertschöpfung, innovative Produktion, muss man sich, glaube ich, schon Gedanken machen, ob man an der Stelle zulassen darf, dass Green Tech hier auf die Knie geht. Aber man muss mal gucken, wie sich das entwickelt.
Aber jetzt komme ich nochmal mit dem Geldbeutel um die Ecke. Ich meine, Wir reden darüber, auch das ist immer ein Problem gewesen, dass durch die Förderung in Deutschland die Wärmepumpen so wahnsinnig teuer sind. Das ist nicht allein der Grund dafür. Mhm. Aber wenn ich ketzerisch gesagt die Wärmepumpen aus China bekomme, dann wird es vielleicht auch billiger und funktioniert besser?
Ja, na klar. Ich meine, das ist der Erfolg der Energiewende ist deshalb so groß, weil die Module billig aus China kommen. Das ist ja auch bedauerlicherweise Teil der Wahrheit. Ich glaube schon, dass die Made in Germany Wärmepumpen auch ein bisschen günstiger werden könnten, wenn man hochskaliert. Wenn du in größerer Stückzahl produzierst, dann bedeutet das oft auch, dass die Wärmepumpen ein bisschen günstiger werden. Wenn du das nicht machen kannst, dann hast du halt das Produkt für die Leute mit der Goldkarte.
Jetzt stellt sich die Frage, warum ist es der Union so wahnsinnig wichtig gewesen, dieses Gesetz abzuschaffen, zu ändern, neu aufzusetzen? Es ist ja nicht nur ein Geschenk an die Heizungsbauer, die jetzt weiter Gasheizungen verkaufen wollen.
Nee, es gibt ja noch ganz viele andere Akteure, die durchaus auch davon profitieren. Ein Problem der Wärmewende ist ja beispielsweise auch das Gasnetz. Du wolltest wahrscheinlich schon auf die politische Bewertung. Ich bleibe jetzt aber trotzdem noch mal ganz kurz auf der technischen Analyse. Weil wenn immer mehr Haushalte auf das Heizen mit Strom umstellen, brauchst du das Gasnetz immer weniger. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es sich für die Stadtwerke unter Umständen gar nicht mehr lohnt, das Gasnetz zu betreiben. In dieses Gasnetz haben die Stadtwerke aber mal richtig viel Geld investiert in den Ausbau. Das heißt, das ist für die auch ein Teil ihres Vermögens als Unternehmen. Und wenn dieses Gasnetz jetzt stillgelegt werden muss, dann müssen die Stadtwerke auf einen Schlag eine ganz schöne Menge an Geld abschreiben. Das ist sehr, sehr schmerzhaft, insbesondere in der aktuellen finanziellen Situation der Kommunen. Und insofern war die ganzen letzten Jahre eine große Debatte, was machen wir eigentlich mit dem Gasnetz? Und wenn du jetzt zu der Lösung kommst, nee, das kann bleiben, weil wir speisen da grüne Gase ein, dann ist das natürlich durchaus für die Stadtwerke eine ganz gute Nachricht, wobei die aktuell der VKU, also der Verband Kommunaler Unternehmen, schon auch sagt, also die Quoten, die ihr euch da vorstellt, da wissen wir jetzt gar nicht, ob wir das tatsächlich schon lösen können. Aber man sieht jetzt eben auch in der Bewertung, in den Reaktionen darauf, sind es nicht nur die Hausbesitzerverbände, die Hauseigentümerverbände, die sich freuen, sondern beispielsweise auch die Gas- und Wasserstoffwirtschaft, die eben sagt, ja, super, Gasnetz kann so dekarbonisiert werden, Schritt für Schritt. Und das hilft uns im Grunde auch beim Hochlauf des Wasserstoffs. So kann es doch weitergehen.
Das wiederum stellt einige allerdings auch vor Probleme. Ich kann mich noch an meine Zeit als Baden-Württemberg-Korrespondentin erinnern, wo nämlich Städte wie Mannheim, die sehr groß sind, sich schon auf den Weg gemacht haben und angefangen haben, einen Plan zu machen, wie steigen wir denn aus unserem Gasnetz aus. Das torpediert es natürlich.
Jetzt schalte ich mich doch nochmal von der Seitenlinie ein. Also es ist ja schon auch im Wahlkampf, um auf die politische Bewertung zu kommen, ein wirklich ganz wesentlicher Punkt gewesen, der zumindest von der Union auch genannt wurde. Mhm. Und es ist auch ein Punkt, den man nicht nur im Wahlkampf, sondern danach auch eben nochmal bekräftigt im Koalitionsvertrag versprochen hat. Und nun gibt es andere Punkte, insbesondere die Frage Haushalt, Sondervermögen, Schulden, wo es ja schon gerade aus der eigenen Klientel den Vorwurf gibt, umgefallen zu sein. Und ich glaube, alleine schon deswegen ist das eben auch zu einem gewissen Grad ein Selbstläufer.
Absolut. Und deswegen hat es ja letztlich auch so lange gedauert. Also ich meine, es ist für die Union offensichtlich schon so ein Identitätsding gewesen, dass man das jetzt durchsetzt und dass man daran festhält und dass vor allem diese symbolische, das, was sozusagen der Kern des Heizungsgesetzes war, diese 65%-Regel, dass eben Jens Spahn sich am Ende hinstellen kann und sagen, wir haben dieses Habecksche Heizungsgesetz wirklich abgeschafft. Das ist unsere Message.
Ich habe über Robert Habeck gesiegt.
Wir haben geliefert.
Ja. Und um den gebrochenen Versprechen noch eins hinzuzufügen im Bereich Energie, man hatte ja schon die Stromsteuersenkung für alle nicht durchgesetzt. Und das ist tatsächlich auch bei vielen, gerade auch kleineren Handwerksbetrieben, ja gar nicht gut angekommen, weil die große Industrie wird entlastet. Die kleine Industrie, HandwerkerInnen und auch die Bürgerinnen und Bürger eben nicht. Und ich glaube, das wirkt durchaus auch noch nach, wenn ich da mit manchen CDU-Leuten gesprochen habe, wissen sie schon so, okay, da haben wir nicht geliefert, deshalb müssen wir bei den Heizungen liefern.
Ja. So, und jetzt bin ich auf eins gespannt, ganz am Ende unseres Podcasts in den nächsten Wochen. Wann äußert sich eigentlich der Umweltminister?
Ah.
Der hat jetzt dieses Problem vor der Haustür liegen und hat sich in diesen Tagen noch gar nicht dazu geäußert. Welches Problem ihm dieses neue Gesetz eventuell machen könnte, da dürfen wir sehr gespannt sein. Er wird ja in den nächsten Wochen gezwungen sein, sich irgendwann zu äußern, wenn nämlich dieses Klimaschutzprogramm vorgelegt werden muss, wo es eben auch in den anderen Bereichen noch deutliche Lücken gibt, um Klimaschutzziele zu erfüllen.
Und jetzt gerade zum Ende dieser Woche die erneuerbare Energiengesetzgebung mit dem Leak, den wir gesehen haben, der ja auch an viele Dinge ein Fragezeichen macht, muss man auch nochmal gucken, inwieweit sich das unter Umständen auf das Klimaschutzprogramm auswirkt in puncto Emissionsminderung. Also das ist ja auch das Spannende daran, ne? Es ist so ein Gesamtpuzzle, wo ganz viele unterschiedliche Bereiche der Bundesregierung ihren Beitrag leisten müssen. Und Gudula hat das ja eben sehr gut beschrieben. Man kann zwar im Bereich Gebäude unambitionierter sein, aber dann brauchst du halt irgendeinen Bereich, der das kompensieren kann. Und den jetzt zu finden in dem Gesamtpuzzle, viel Erfolg, Carsten.
So sieht es aus. Wir dürfen also gespannt sein und werden uns an dieser Stelle auf jeden Fall wiederhören. Vielen Dank, dass wir uns bis hierhin gehört haben. Vielen Dank, dass ihr uns gefolgt seid, vielleicht auch in einige nerdige Ecken. Wir wünschen sonnige Tage. Feedback wie immer sehr gerne per Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder per Signal oder WhatsApp an 01609130707. Und mit mir im Studio war Klimaexpertin Ann-Kathrin Büsker, Rechtsexpertin Gudula Geuter. Ciao.
Tschüssi.
Tschüss.
Und die Redaktion hat Moritz Metz gemacht. Technik hinter der Scheibe. Vielen Dank, Ralf Seidler. Und wenn ihr jetzt noch mehr Hörstoff zum Bingen braucht, wir haben noch einen Tipp für euch. Und mein Name ist Katharina Thoms.
Als ich in der 12. Klasse bin, schickt mein Lehrer mir aus dem Nichts eine Mail. Darin steht: Du bist wunderschön. Da bin ich 18, er 58. Später ist er der erste Mann, der mir schreibt: Ich liebe dich. Die Beziehung, die sich damals zwischen uns entwickelt, beschäftigt mich bis heute, weil sie eklig war. Und falsch. Ich bin Britta Rotsch und das ist der Podcast Die Lieblingsschülerin. Aber hier geht es nicht um Liebe und nicht um mich. Es geht um drei Frauen, denen in ihrer Schulzeit etwas Ähnliches passiert wie mir.
Ich habe mich von Anfang an so ein bisschen special gefühlt.
Auch sie hatten ein enges Verhältnis zu ihren Lehrern.
Ich fühlte mich gesehen und ich fühlte mich, glaube ich, erwachsen einfach.
Ein sehr enges.
Ich weiß auch noch, dass ich seinen Geruch nicht mochte. Also weder den Geschmack im Mund, der wahrscheinlich irgendwie eher nach so Kaffee geschmeckt hat, als auch seinen Körpergeruch.
Alle drei sind 15, als die Lehrer den privaten Kontakt zu ihnen suchen.
Also ich wusste da schon, dass irgendwas so zwischen uns passiert, irgendeine Bindung, über die man irgendwie auch nicht sprechen kann oder darf.
Was sie damals nicht wissen, die Lehrer nutzen ihre Machtposition aus, um sie zu manipulieren und ihnen immer näher zu kommen.
Und in dem Moment hatte ich das erste Mal den Gedanken, der plant was, der will mit mir ins Bett, der will mit mir schlafen.
Wie kann es an Schulen, einem Ort, an dem Jugendliche in Sicherheit sein sollten, zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommen? In Die Lieblingsschülerin schauen wir auf ein Schulsystem, das seine Schülerinnen und Schüler oft nicht vor solchen Vorfällen schützt. Und auf Betroffene, die ein Leben lang mit den Folgen kämpfen. Die Lieblingsschülerin ist ein fünfteiliger Podcast von Deutschlandfunk. Alle Folgen hört ihr in der Deutschlandfunk-App.